BR Heimat. Habe die Ehre.
Grüß Gott und habe die Ehre, sagt heute Andreas Estner. Ich freue mich sehr, dass wir Sie durch den Vormittag begleiten dürfen. Und passend zum Frühling dreht sich bei uns heute wieder alles um Pflanzen. Im Studio ist unsere Kräuterexpertin Astrid Süßmuth. Liebe Astrid, schön, dass du da bist.
Servus und guten Morgen.
Es grünt und es blüht auch immer mehr in Bayern. Endlich ist der lang ersehnte Frühling wieder da. Ohne Pflanzen könnte der Mensch nicht existieren und die Menschen haben schon vor Jahrtausenden gewusst, wie sie die Pflanzen nutzen können. Und darum geht's heute in unserer Sendung. Einer der prominentesten, der Pflanzen genutzt hat, ist ein Mann, der 1991 in den Ötztaler Alpen gefunden worden ist und daher seinen Namen hat. Es ist der Ötzi, die älteste erhaltene Mumie Europas. Mehr als 5000 Jahre alt. Man weiß sehr viel über den Ötzi, denn er ist jahrelang wissenschaftlich untersucht worden. Und man weiß, dass er viele Pflanzen genutzt hat vor 5000 Jahren. Und die Pflanzenteile sind für die Wissenschaftler ganz wichtig gewesen, Astrid.
Ja, wahnsinnig wichtig sogar. Und das Spannendste finde ich, dass das, was grünt und sprießt und lebt, das Wissen darüber, das kommt eigentlich aus dem Eis, aus dem, wo es eiskalt war. Und den Ötzi habe ich von Anfang an tatsächlich verfolgt bei der Similaun. Der Berg daneben, der große Gletscherberg, das war zu der Zeit eine von meinen allerersten Hochtouren. Ich glaube, die erste oder die zweite Tour, wo überhaupt jemals im Eis war. Und da ist mir das ja gleich ganz, ganz wild gewesen, dass man da, wo ich schon war, eine Mumie gefunden hat. Wobei es nicht da war, wo ich war. Wir hatten ja nicht direkt am Similaun gefunden, sondern ein Stückchen weiter nördlich zwischen dem Hauslabjoch und der Finalspitze am Thiesenjoch. Deswegen hat man auch gesagt, der Mann vom Thiesenjoch, das Wort Ötzi hat sich dann erst später durchgesetzt, ganz, ganz liebevoll. Und was man da alles gefunden hat, das ist im Prinzip, also nicht nur spektakulär, das ist phänomenal. Und ich bin hin und weg, dass man diese Sachen eigentlich seit über 5000 Jahren teilweise immer noch nimmt. Das Erste, was man geschaut hat, ist, wo kommt der eigentlich überhaupt her? Da war ja lang die Diskussion, ist das jetzt ein Südtiroler, ist er ein Nordtiroler, wem kehrt der Ötzi? Und man konnte es, erst einmal war es deswegen, weil er natürlich auf italienischem Staatsgebiet gefunden worden ist, dass man gesagt hat, ja, es muss ein Italiener sein, wobei es natürlich in dem Fall ein Südtiroler war. Aber es ist ganz klar, er muss vom Süden gekommen sein. Und zwar hat man festgestellt, zum einen, vor seinem Tod hat er erst einmal ganz viele Strecken zwischen den Vegetationszonen zurückgelegt und dann war das so im Bereich von der Baumgrenze. Das ist da in die Ötztaler Alpen im Süden, so um die 1800 bis 2100 Meter. Und dann ist er wieder ins Schnalstal oder ins Etschtal gegangen und dann wieder raufgegangen Richtung Thiesenjoch. Und das hat man deshalb festgestellt, weil man in seinem Darm und an seiner Kleidung Pollen gefunden hat. Pollen von der Hopfenbuche, das ist eine Buchensorte. Wir haben bei uns ja im Wald die Rotbuche. Und die Hopfenbuche, die macht solche Früchte ungefähr wie so eine Hopfendolde. Gell? Und die gibt es nur auf der Süde vom Alpenhauptkamm, auf der Südseite. Das hat man gefunden und dann hat man an seiner Kleidung tatsächlich nur Reste von einem Moos gefunden. Und das ist das sogenannte Fünfkantmoos. Ganz klar, diese Moosrestchen zeigen, dass der auf jeden Fall im Süden der Alpen zuerst war.
Der Ötzi hat bei seinen letzten Mahlzeiten das Gleiche gegessen wie in den Mahlzeiten davor. Das weiß man ganz genau.
Das weiß man tatsächlich ganz genau. Drei verschiedene Mahlzeiten. Und das eine, was er gehabt hat, war ein Steinbockfleisch, wahrscheinlich so als Art Speck gereichert. Durchaus schmackhaft, würde ich sagen. Und da hat ich jetzt auch nicht unbedingt verschmäht.
Das heißt, die haben damals Storbeck, also Steinböcke, bejagt.
Die haben die damals bejagt, die werden auch heute natürlich noch bejagt. Und wie hat einmal ein alter Hüttenwirt zu uns gesagt, also ein Bock, der ist gleich verkocht. Schmeckt also richtig gut auf der Hütte drum, ein Storbock, wenn man einen kriegt. Ja, weil die müssen tatsächlich auch geschossen werden, weil es einfach sonst in ihre Habitate zu viel werden. Die haben keinen Platz mehr, weil sie ja gar nicht wechseln können.
Hast du schon mal einen Storbock gegessen?
Ich habe mal einen Storbock gegessen, also ein Stückerle davon und das war richtig gut. Das hat ein bisschen was von einem Kalbfleisch. Und was mir halt drauf gefällt, wenn man ein Storbock isst, das ist keine Massentierhaltung, der ist garantiert bio und muss garantiert sehr weitgerecht erlegt werden, weil wenn der runterfliegt, dann ist alles zu spät dran. Also, das ist das eine. Er hat also, wie gesagt, einen Storbock gegessen, so als Speck und dazu eine Art Brot und da hat man tatsächlich auch Getreidereste im Magen noch gefunden. Und das eine war die Gerste. Die Gerste, die man vor 10.000 Jahren schon in Mesopotamien gezüchtet hat, die ein ganz, ganz klarer eine klare Nahrungsgrundlage schon in der Steinzeit war. Der Ötzi markiert ja ungefähr den Übergang von der Steinzeit zur Kupferzeit. Der hatte ja dieses schöne Kupferbeil dabei, das erste Kupferbeil, was man kannte. Dann hat er gegessen das Einkorn, über das haben wir ja geredet in der Sendung, wo wir über das Brot gesprochen haben. Eine ganz, ganz alte Getreidesorte und die, das ist interessant, das markiert in der Kulturgeschichte zusammen mit dem Emmer, den hat er auch gegessen, das Zweikorn, so vor 6000 Jahren, also ungefähr Ötzi-Zeit, den Übergang von den Jäger und Sammler zu den sesshaften Bauern. Also erst, wenn man sesshaft wird, dann kann man Einkorn und Emmer anbauen. Und genau das hat die Gesellschaft, wo der Ötzi her war, gemacht. Also auch sehr, sehr spannend. Ja, und dann gab es noch ein bisschen mikroskopisch andere Spuren von Pflanzen in seinem Magen. Die konnte man allerdings bislang, sagen wir mal so, noch nicht bestimmen. Ich denke, da laufen immer noch Versuche. Und man hat nur neben der Mumie eine Schlehenbeere gefunden. Das finde ich also ganz nett. Die Schlehen sind ja bei uns immer noch bekannt als Wildobst, Wildgemüse, auch wenn es ein bisschen rass schmeckt. So ein Schlehenlikör mit ein bisschen Kandiszucker, der schmeckt dann wieder lieblicher und hilft auch gegen Husten und fürs Immunsystem. Gell? Ist tatsächlich interessant, diese Schlehenbeeren wurden damals nicht nur als normale Nahrungsmittel verwendet, sondern auch tatsächlich als medizinische Maßnahme, zum Beispiel, wenn man Magenschmerzen hatte. Kommen wir gleich noch drauf. Aha. Und natürlich auch als ganz normales Wildobst. Und man hat unter anderem festgestellt, dass die Besucher von Stonehenge, jetzt hupfen wir rauf nach England, ungefähr die gleiche Zeit, sagen wir jetzt da, die haben bei den Wintersonnenfeiern so Früchtefladenbrote gegessen, die waren aus Holzäpfel, aus Haselnuss und Eichelmehl. Dazu hat es irgendein Getreide gegeben, vermutlich auch Gerste, Emmer Einkorn und Schlehen waren drin. Und das Ganze mit einem tierischen Fett rausbacher. Also
hochinteressant.
Durchgehend sehr interessant. Und diese ganzen Speisen, die der gehabt hat, die waren irgendwo mit Sporenkapseln von einem Adlerfarn zersetzt. Das ist also auch interessant. Ein Adlerfarn, das ist eine giftige Farnart, die es Krebs auslösen, sollte man also auf gar keinen Fall essen, aber die Sporen nicht. Das ist also kein Problem. Äußerlich wirkt es nicht ein. Und der Farn, das ist auch interessant, der wirkt pilzhemmend. Das macht man heute noch. Ich weiß nicht, ob bei dir im Oberland auch, ich kenne es jetzt aus dem Tiroler Oberland, im bayerischen Oberland habe ich es jetzt noch nicht so gesehen, da legt man einen Käse auf Farnblätter drauf, damit gerade ein frischen, ein junger Käse, damit der nicht schimmelt. Ist tatsächlich bekannt, es gibt in Sizilien sogar eine Käsespezialität, die man in Farn einwickelt. Einfach, damit er nicht schimmelig wird in dampfig heißer Umgebung. Passt jetzt natürlich auch gut zu unserem Ötzi. Irgendwo aus dem Finchgau, wenn er gekommen ist, aus dem Süden, da war es dampfig heiß wahrscheinlich, hat er seine Sachen in dem Adlerfarn eingewickelt gehabt. Das ist also auch interessant. Und dann gab es noch dran zu sehen, die Reste von dem echten Wolfsfuß, das heißt auch Trugzahnmoos. Auch dieses Moos hat man genommen, um was einzupacken. Und zwar hat man das feucht gemacht, damit irgendwas ja nicht schlecht wird. Einfach als Kühlungsmittel außenrum. Also seine eigene Brotzeitdosen, wahrscheinlich war auch irgendeine Brotzeitdosen dabei, die halt sich zersetzt hat dann. Aber so eine Brotzeitdosen hat man ja zum Beispiel am Lötschenpass gefunden. Die war aus Birkenrinde mit einem Zirnholz oben und unten als Deckel und als Boden. So etwas wird der wahrscheinlich auch gehabt haben.
Und man kann feststellen, dass die Menschen damals mit Sicherheit ein großes Pflanzenwissen oder viel Erfahrung im Umgang mit Pflanzen gehabt haben.
Weil sie eigentlich einfach aus der Natur und mit der Natur gelebt haben.
Der Ötzi hat auch Werkzeuge dabei gehabt, Haushaltsgegenstände. Du hast ja jetzt schon die Spodel angesprochen oder diese Brotzeitdose.
Die man nicht gefunden hat.
Das ist jetzt eine Annahme von mir. Genau. Und auch diese Werkzeuge waren aus Pflanzen gefertigt.
Also unglaublich spannend und ein Wissen, das sich wirklich über Jahrtausende getragen hat. Der Bogen, ganz, ganz bekannt, der hat einen Bogen aus Eibenholz dabei gehabt. Und diese Eibenholzbögen, die wurden ja im Mittelalter noch ganz, ganz wichtig hergenommen von den Engländern, diese English Bowers. Das war ja die Waffe der Zeit überhaupt, um irgendwas, um irgendeine Schlacht zu gewinnen. Und tatsächlich hieß es im Mittelalter in England, dass kein Schiff anlegen darf, das nicht mindestens einen Bündel Eibenstäbe dabei hatte für diese Bogenschützen. Und auch der Robin Hood hat übrigens einen Eibenbogen gehabt. Und tatsächlich war da im Mittelalter oder in der frühen Neuzeit das der Brennpunkt der Eibennutzung des Risstal im Karwendel.
Aha.
Ja, da hat es große Auseinandersetzungen zwischen Tirol und Bayern gegeben. Die Landesgrenze war deswegen so bis zum Ende vom 15. Jahrhundert von alle beiden Seiten nicht anerkannt. Gell? Und es ist dann auch noch wilder geworden. Der kaiserliche Jäger oder ein kaiserlicher Jäger, der hieß Christian Traxel zu Schwarz, der hat dann dem österreichischen Kaiser Maximilian I. 1516 berichtet, dass er schädliche Wölfe, Luchse und Bären mittels Selbstschussanlagen erlegt habe dann im Risstal. Und er hat die Installation von den Systemen auch im bayerischen Lenggries von der Kanzel verlesen lassen, aber trotzdem sind zwei von den Lenggrieser immer noch hingegangen und haben Bogen gewinnen wollen, gell, also ja. Bogen, und ein Selbstschussgeschoss hat dann einer von denen sofort getötet und dem anderen ist durch den Schinken gegangen.
Das ist ja unglaublich. Also so begehrt war das Eibenholz.
So begehrt war das Eibenholz damals schon und auch eine sehr interessante Note. Am 13. März 1595 hat den Abt Leonhard vom Kloster Ettal eine Beschwerde erreicht, gell, im Namen vom österreichischen Kaiser Rudolf II., dass Ettaler Männer im Tiroler Ammertal Eibenholz für Bögen gefällt und verfrachtet haben. Mhm. Jetzt fragt sie nur, wer das organisiert hat, das Ganze.
Hat das Eibenholz so gute Eigenschaften, dass es sich besonders gut für den Bogenbau
eignet? Das hat so gute Eigenschaften, und zwar ist es fest und hart, aber es ist gleichzeitig so elastisch, dass man es eben biegen kann und es bricht nicht dabei. Es ist relativ bruchsicher. Mhm. Also hochspannend, Eiben sind also Bäume, wo man wirklich nur den Hut ziehen kann. Die älteste Eibe in Europa ist ja älter als der Ötzi sogar. Über 6000 Jahre soll die Fortingall Tree in Schottland sein, im Glenlyon, in den Highlands steht die. Ein unglaublicher Baum. Sowas habe ich wirklich mein Lebtag noch nicht gesehen. Er ist hohl, er hat einen Durchmesser, der Stamm von etwa 2 Metern, 3 Meter, der ist mit der Mauer umgrenzt. Und das Interessante ist, der war bislang männlich und jetzt wird er auf einmal weiblich.
Das,
also das kann der auch noch machen. Also Eiben, ich bin hin und weg von Eiben, tolle Bäume.
Ja, und zu einem Bogen gehören die Pfeile?
Zu den Bogen gehören die Pfeile. Und da hat er gehabt Pfeile aus dem wolligen Schneeball. Das ist auch ein heimischer Strauch.
Blüht jetzt dann bald wieder.
Duftet schneeweiß und duftet ganz, ganz wunderbar gut. Wir haben einen wolligen Schneeball, einen gewöhnlichen Schneeball. Der gewöhnliche Schneeball kann nicht genommen werden, der bricht relativ schnell. Und der wollige Schneeball, das ist ganz interessant, dieses Holz. Wir haben es auch mal probiert, dass wir da so kleine Pfeile selber draus machen. Der federt gar nicht arg nach. Der ist zwar elastisch zum Schießen, aber der wippt da nicht. Und der normale Schneeball, der wippt dann, wenn er wo eingeschlagen ist. Also bleibt er wohl gut stecken. Und das Ganze, die Pfeilspitzen hat er auch drauf gehabt aus Feuerstein. Die waren mit Pflanzenfasern, also irgendein Gras, und mit Birkenpech befestigt. Und die Federn hinten an die Pfeile, die waren auch mit Birkenpech beklebt und mit einem Schnürl umwickelt. Und dann sind die ganzen Pfeile in einem Birkenköcher gewesen. Und was er noch gehabt hat, eben dieses berühmte Kupferbeil. Der Griff, der war wieder aus Eibenholz. Der Dolch, der hat eine Feuersteinklinge gehabt. Der Griff war aus Eschenholz. Das ist auch sehr spannend. Esche hat man ja immer noch genommen. Mhm. Und dann hat er noch was Tolles gehabt. Die Brotzeitdosen hat man nicht gefunden, aber einen Glutbehälter. Und dieser Glutbehälter, der war aus Birkenrinde. Und da drin waren immer noch die Spuren von Holzkohle, die er mitgenommen hat. Und diese Holzkohle bestand aus Lärche, Latsche, Grünerle, Netzweide und Ulme und einer Felsenbirne, also verschiedene kleine Baumarten zusammen, typische Bergbäume. Und diese Kohle war mit Blättern von einem Spitzahorn umwickelt.
Aha.
Also, dass es sie länger hält. Und dazu hat er nur ein Feuerzeug gehabt, Zunderschwamm, Pyrit, Feuersteine und eine Rückentrage aus Haselholz.
Also Zunderschwamm, wie verwendet man den? Weiß man das?
Ja, das weiß man schon, das kann man immer noch sehr, sehr gut machen. Den Zunderschwamm, den schneidet man auf und dann ist innen so ein poröses Gewebe drin. So kannst du dir vorstellen, wie ein morsches Holz ausschaut, vom Ausschauen her. Bloß ganz, ganz trocken. Und dann, wenn man vom Feuerstein einen Funken abschlockt, dann fängt es zum Glimmen an. Also es brennt nicht gleich, sondern es fängt zum Glimmen an. Und dann ist es ganz gut, wenn man zum Beispiel von trockenen Gräser oben die getrockneten Blütenstände nimmt oder Samenstände, tut man dazu und dann pustet man ganz vorsichtig hin. Braucht man viele Versuche und das ist ein ganz spezielles Pusten, wenn man das machen muss. Entweder man bläst es nämlich aus und wenn man zu stürmisch ist, dann bläst man es weg, das geht alles nicht, oder man bläst alles gleich weg. Also ganz vorsichtig und nicht zu zaghaft und dann fängt auf einmal an, dass ein Flämmchen übergeht auf diese Grassamenstände, welche auch immer man nimmt, und dann hat man ein Flämmchen.
Mhm. Darum heißen die im Volksmund auch Zuntl.
Zuntl, genau. Zuntl, genau. Vom Zunder her. Mhm. Sehr, sehr, sehr spannend. Und Herrenmode, gell, auch ganz wichtig, die Herrenmode der Jungsteinzeit, das war ein Grasmantel. Das war einfach ein Grasmantel, verschiedene Gräser hat er gehabt. Das Ganze aus Gras und aus Lindenbast. Und interessanterweise, genau diese Art von Grasmantel haben spanische Hirten noch etwa vor 100 Jahren angehabt. Ist regendicht und diffusionssicher.
Und die Schuhe waren auch mit Pflanzenteilen.
Ja, die waren aus Bären- und Hirschfell. Also gar nicht verkehrt, gibt warme Fürs. Mhm. Und einen Innenschuh hat er gehabt aus verzwirrte Grasschnürl. Und zwischen Innenschuh und Schaft war ein getrocknetes Gras als Isolierung und als Polster.
Heute ist unsere Kräuterexpertin Astrid Süßmuth zu Gast und wir reden heute darüber, wie die Menschen vor Jahrtausenden Pflanzen genutzt haben als Nahrung, als Werkzeuge, als Waffen und auch natürlich als Heilmittel. Und unser prominentes Beispiel ist der Eismann, der in den Ötztaler Alpen gefunden worden ist, der Ötzi. Hat der Ötzi Heilmittel verwendet oder dabei gehabt?
Verwendet muss er ganz früh haben. Dabei gehabt hat er zumindest ein bekanntes. Und das wird er auch gebraucht haben. Der war nämlich also tatsächlich hautig beieinander, könnte man sagen. Also angefangen mit Bandscheiben, völlig abgenützten, einem vergangenen Schädel-Hirn-Trauma, was er gehabt hat, was aber wohl überlebt hat, gut, hat er unter anderem nachgewiesen Borreliose gehabt. Der älteste Fall von Borreliose, den man überhaupt kennt. Und er hat einen Helicobacter gehabt. Das ist ein Pilz, der im Magen-Darm oder ein Bakterium, das im Magen-Darm-Bereich tätig ist und zu schweren Entzündungen führt. Also er muss fürchterliche Magenschmerzen gehabt haben. Und dazu hat er auch noch Springwürmer gehabt im Magen, also Parasiten, was auch furchtbar schmerzhaft ist. Und tatsächlich hat man in seiner rindsledernen Gürteltasche ein Stückerl von einem Birkenporling gefunden oder mehrere Stückerl von einem Birkenporling. Das ist ein Baumpilz, der sinnigerweise an Birken wächst und den nimmt man tatsächlich noch immer her als entzündungshemmendes Mittel bei Magen-Darm-Beschwerden. Ist ja in der Volksmedizin weit verbreitet, ist auch in der chinesischen Medizin bekannt, also weltumfassend weit war. Eben deswegen erwähne ich gerade die chinesische Medizin, weil die ja damals schon bekannt war, oder das Ayurveda, das hat man eben aus Indien vor 5000 Jahren, wo der Ötzi gelebt hat, auch gekannt und die haben genau diesen Birkenporling verwendet. Und weil ich gerade gesagt habe, chinesische Medizin, daher kennt man ja die Akupunktur. Da gibt es auch noch was unglaublich Spannendes, weil es gibt ja diese bestimmten Akupunkturpunkte. Mhm. Und auf diesen bekannten Akupunkturpunkten hat der Ötzi nämlich Tätowierungen drauf. Genau auf denen. Und es sind die Akupunkturpunkte für Magen, für Darm und für Lendenwirbel. Und was jetzt noch mit den Akupunkturpunkten, mit den Tätowierungen auf den Akupunkturpunkten ist, also die Tätowierungen sind so schwarze Striche, die man offensichtlich mit Kohlenstaub neu gemacht hat. Und diese Striche, die da sind, die kennt man in ähnlicher Form aus Irland. Aus Irland, ein paar tausend Jahre jünger in dem Fall, so um das Jahr 500 vor Christus sind die da das erste Mal erwähnt. Und zwar bedeuten diese Strichkombinationen sind jeweils das Symbol für einen bestimmten Baum. Einen bestimmten Bauch in der sogenannten Ochem-Schrift. Das ist die Sprache der Gelehrten. Die einzelnen Buchstaben sind überliefert jetzt noch in Stein eingemeißelt. Und jeder Buchstabe steht für einen Baum rituell. Und aber auch als Bedeutung der Heilkunde dieses Baums und als mystische Bedeutung irgendwie. War also etwas, das von Priester verwendet wurde. Und genau diese Art von Schriftzeichen ist auf den aus eine alte Art von rituellen, heilsamen Schriftzeichen ist auf Heilpunkten aus einer anderen Art der damals bekannten Medizin eingebracht. Und das finde ich schon eigentlich einen ziemlich dicken Hund.
Das ist schon faszinierend, ja. Auch wie das Wissen damals über weite, weite Strecken transportiert worden ist und da war.
Oder vielleicht gleichzeitig an gleichen Punkten der Welt entstanden ist. Mhm. Aus dem Gleichen heraus. Das ist ja etwas, was man auch aus der neuen, modernen Forschung kennt. Wenn man irgendwo schamanische Spuren, Rituelle von Naturvölkern entdeckt, fragt man bei bekannten Schamanen, Heilern von anderen Naturvölkern nach, von anderen indigenen Völkern, ob ihnen diese Praxis, dieses Ritual was sagt. Und oft sind die relativ ähnlich, ob in Nordamerika, Australien oder irgendwo in Sibirien. Und das ist schon sehr spannend, weil der Austausch ist nicht zwingend da. Mhm. Aber das Wissen, das weltweit entstanden ist, das ist gleich.
Mhm. Was man feststellen kann, weil wir darüber reden, wie die Menschen seit Jahrtausenden Pflanzen nutzen, dass in der Zeit vom Ötzi ein sehr großes Wissen natürlich da war über die Verwendung von Pflanzen zu allen möglichen Dingen. Wir haben es ja schon gesagt, als Nahrung natürlich, als Kleidung, für Waffen oder auch für Werkzeuge und für Heilmittel.
Schlicht und ergreifend, weil man natürlich auch nichts anderes gehabt hat. Das Wissen über die Pflanzen ist eigentlich erst damit verloren, dass man dann verloren gegangen, dass man potentere Dinge gehabt hat, dass man was leichter machen hat können. Bei Pflanzen muss man schauen, wächst es gerade da, wo ich es brauche, wächst es in der Art, wo ich es brauche. Nehmen wir die Eiben her, die verdrehen sich ganz, ganz gern. Eine verdrehte Eibe kann man nicht brauchen auf einem Bogen. Es muss, also mit Pflanzen, das ist relativ schwierig, die in der richtigen Menge zu haben. Und wenn ich sage, ich kann etwas herstellen, ich kann etwas industriell am Ende noch herstellen, ist das natürlich wesentlich leichter.
Macht man sich auf eine gewisse Art und Weise ein Stück weit natürlich unabhängiger und es ist einfacher. Der Ötzi hat also etliche Krankheiten gehabt, unter anderem ein Magenleiden. Woran ist er denn eigentlich gestorben?
Das ist auch eine höchst spannende Sache. Da hat er nämlich nichts dagegen gehabt. Gestorben ist er tatsächlich nicht erfroren, wie man meinen könnte, weil er in Eis eingeschlossen war. Das Eis ist übrigens erst gekommen. Der ist vermutlich über dieses trockene Thiesenjoch damals gegangen. Also das war Aper damals, da war noch kein Gletscher. Der Gletscher kam erst. Wahrscheinlich kam ein Sommer, es muss also auf jeden Fall im Sommer gegangen sein, es kam wahrscheinlich, nachdem er gestorben ist, ein sommerlicher Wintereinbruch, typisch eigentlich darum. Und dann hat so viel geschneit, dass sich über ihm Schnee aufgebaut hat. Er ist eingeschneit worden und dann ist der Gletscher drüber gelaufen. Aber an dem ist er nicht gestorben, sondern man hat gesucht und gesucht und gesucht und das gar nicht gefunden. Und die These des Erfrierens, die war lange da. Und 2001, also 10 Jahre, nachdem man gefunden hat, hat es eine Röntgenaufnahme dann doch zum Vorschein gebracht. Es steckte eine Pfeilspitze in seiner Schulter. Er ist verblutet.
Also ist er ermordet worden?
Er ist ermordet worden. Mhm. Der erste bekannte Mord der Geschichte. Und der Täter läuft immer noch frei rum.
Ja.
Oder geistert frei rum.
Geht mir jetzt davon aus, dass der Ötzi so ein Spezialwissen gehabt hat, dass er vielleicht ein Heiler war oder ein besonders Pflanzenkundiger? Oder war das damals, hat das damals eigentlich die Mehrheit gehabt, dieses Wissen?
Also er kann sein, kein armer Mensch gewesen sein. Das zeigt seine Ausrüstung und vor allem das Kupferbeil. Das muss damals unglaublich wertvoll gewesen sein. Er war also jemand, der Geld gehabt hat, vermutlich, und war aber alleine unterwegs. Also seine Ausrüstung war nicht so, dass jemand anders noch was gehabt hat, sondern er war im Prinzip als Selbstversorger unterwegs. Mhm. Der ist wohl nicht unbedingt in der Gruppe gewesen, sonst hätte man irgendwas aufgeteilt. Er war allein unterwegs und ist da über ein Joch gegangen, öfters hin und her. Und vermutlich war er so etwas wie ein Bote, also ein, der von Siedlung zu Siedlung, von Gesellschaft zu Gesellschaft gegangen ist. Vielleicht eine Art Fürst, könnte man es nennen, oder obere Schicht, die einfach als Gesandter unterwegs waren. Ich glaube, das ist vielleicht der beste Ausdruck, ein Gesandter von hier nach da, dass er selber ein Heiler war. Vielleicht eher nicht, weil da hätte er mehr Heilmittel bei sich getragen, um die irgendwo hinzubringen. Ob er jetzt der Clanchef, Anführer war, das lässt sich nicht mehr rekonstruieren wahrscheinlich, aber er war sicherlich kein ganz Armer, er war sicher kein Landarbeiter, sondern irgendeine Art Gesandter.
Interessant ist ja, dass er Bandscheibenprobleme gehabt hat, weil man sagt ja heute, das ist eine Zivilisationskrankheit, sagt man immer wieder. Und der war ja wirklich viel in der Natur unterwegs.
Ja, das ist hat sich allerdings
viel bewegt.
Ja. Das finde ich aber jetzt gar nicht so wahnsinnig spannend. So wahnsinnig erstaunlich, weil, also was man weiß zum Beispiel, ist, dass seine Zähne, die waren ja sehr abgenutzt. Der war ja über 40 Jahre alt, was für damals sehr alt war, sehr, 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 sehr alt. Die Zähne waren klassischerweise abgenutzt. An die Mineralien übrigens, die man findet, weiß man, die man gefunden hat dran, weiß man, dass er viel im Finchgau war. Und da waren einfach beim Vermahlen her Storndl noch im Mehl drin und haben die Zähne abgerieben. Aber was man weiß von den Bandscheiben, wenn jemand sehr viel geht, man kennt von den Bergsteigern, die sehr viel bergab gehen, das geht nämlich auf die Bandscheiben. Und wenn der ganz früh hin und her gegangen ist, als Gesandter, rauf und runter, mehrfach zur Baumgrenze, dann hat der in seinem Leben einige tausend Höhenmeter, einige hunderttausend, viele hunderttausend Höhenmeter zusammengebracht. Die Schuhe haben nicht unbedingt gedämpft oder sowas, was wir da heute in unsere schönen Bergstiefel haben, sondern das ist direkt aufs Kreuz gegangen, direkt auf die Wirbel und damit hat er den ganz mechanisch einen Bandscheibenverschleiß gehabt.
Wie hat der Mensch im Lauf der Jahrtausende die Pflanzen für sich genutzt, auch zu seinem Überleben? Dazu gibt's auch in Bayern hochinteressante Funde.
Vor allem bei mir daheim im Starnberger See gleich. Da kann man nämlich sehen, wie die Menschen früher gebaut haben. Den ganz, ganz bekannten Pfahlbauten, die in den Seen vom Alpenvorland sind. Und tatsächlich, Pflanzen als Baumaterial ist ja die Grundlage auch wieder dafür, dass die Menschen schnell irgendwo einen Unterschlupf finden können. Schnell meine ich jetzt damit, weil bevor ich ein Haus aus Stein baue, muss ich ja erst die Steine herschaffen, muss ich die Steine zuhauen, oder damit ich überhaupt irgendwas dann erst bauen kann. Und Holz ist eigentlich immer da. Also ohne Holz wäre vieles bei den Menschen nicht möglich gewesen. Mhm. Weißt? Die ersten Räder aus Holz, die haben möglich gemacht, dass man Waren hin und her bringt, haben Reisen möglich gemacht. Die ersten Reisen überhaupt, die weiten Fahrten, der Einbaum aus dem Starnberger See wiederum, der bekannte, der im Deutschen Museum ist. Also die ersten Boote, die es gegeben hat. Und dann die Schiffe natürlich, die haben am geholfen, dass man die Erde umrundet. Und die Bauwerke, jetzt habe ich gesagt Steinbauwerke, ja, am Kölner Dom hat man nur machen können, weil man im Mittelalter schon Holzkräne gemacht hat. Und Venedig steht auch auf Eichenstämmen, genauso wie bei uns eben diese Pfahlbauten. Und die Pfahlbauten, das ist sehr, sehr spannend. Bei uns im Starnberger See, da sind ja nur noch die Überreste, die man unten sieht. Und bei Flachwasser kann man tatsächlich sehen, dass da einige Stempen drin sind. Das ist eine Schwarzerle. Eine Schwarzerle, ein Baum, den es bei uns relativ viel gibt, gerade in diesem sumpfigen Gebiet. Und der Witz an der Erle ist eben, dass der, wenn er von Wasser bedeckt ist, nicht morsch wird. Er darf bloß nicht rausschauen. Mhm. Dann kommt Luft rein und dann reagiert das Ganze und dann kann sich ein Pilz ausbilden. Wenn aber diese Schwarzerlenstämme eben von Wasser bedeckt sind, dann ging es nicht kaputt. Und bei uns sieht man, wie gesagt, nur noch das Fundament, wo man noch sehr viel sieht. Ich habe es zuerst schon gesagt, von Irland, also irgendwie kommen wir halt die ganze Zeit auf Irland. Mhm. Da gibt es Inseln, die heißen Crannogs. Und das sind richtig gehende Holzinseln in diesen kleinen Seen, eben aus Schwarzerle gebaut, die dann vom Moor tatsächlich auch ins Moor eingesunken sind und die man als ein Ganzes finden konnte, archäologisch aufbereiten konnte. Und da kann man richtig sehen, wie diese kleinen Häuschen aus Erlenholz da ausgeschaut haben und wie die wahrscheinlich bei uns auch ausgeschaut haben. Also Baumaterialien aus Holz, das ist einfach was sehr Nachhaltiges, was sehr Altes. Und von der Nachhaltigkeit, es schont die Ressourcen, ja, Umweltbelastung und wir haben ein gutes Raumklima überhaupt auch noch dazu. Mhm.
Welche Pflanzen haben wir denn noch verwendet, gerade beim Bauen jetzt? Also wir haben jetzt von der Erle gesprochen.
Natürlich zum Bauen Eiche, die Pappel wäre sehr leicht, die man zu irgendwas, um etwas zu verkleiden genommen hat. Was interessant ist, das sind Bodenbeläge, zum Beispiel Kork von der Korkeiche. Das ist ja heute immer noch ein sehr schöner, sehr wertvoller Bodenbelag. Und die Korkeiche, die im Mittelmeerraum angebaut wird, vor allem aber auch in Portugal sind diese großen Korkeichenhaine immer noch. Das macht ein extrem angenehmes Raumklima. Man kann besser gehen. Es schont, gerade wenn jemand zum Beispiel Probleme in den Bandscheiben hat. Es macht einen viel weicheren Tritt am Boden. Sehr, sehr interessant dann auch wieder. Und für Allergiker ist es auch sehr interessant. Was übrigens auch ein interessanter Bodenbelag ist, das ist Linoleum. Da meint man nicht oft, das ist ein Plastik oder PVC, das stimmt aber gar nicht. Das Linoleum besteht nämlich im Gegensatz zu so einem Kunststoff-PVC aus Baumharz und Pigmente. Und dieser Linoleum, das ist eine Mischung aus Leinöl, aus Holz und Korkmehl und dazu ein bisschen Kalksteinmehl. Also ganz, ganz interessant und es ist tatsächlich natürlich. Mhm. Es gibt natürlich nachgemachte Linoleumböden, da haben wir wieder das Plastik, aber das echte Linoleum ist wirklich was ganz, ganz Natürliches.
So wird es ja nicht gewusst. Die Korkeichen hat es bei uns mit Sicherheit oder wahrscheinlich nicht gegeben zu früherer Zeit, aber eher im Süden, wie du gesagt hast. Bei uns, was aber schon immer gegeben hat, auch in Bayern, ist das Schilfrohr zum Beispiel jetzt im Fränkischen, im Schwäbischen, zur Dachdeckung.
Das Schilfrohr, diese Reetdächer, man kennt es heutzutage eher noch von der Küste eigentlich, die Reetdächer, aber das hat man bei uns auch tatsächlich gemacht. Also das Reet besteht aus getrocknete Schilfhalme. Das war eine der ersten Bedachungsmaterialien, wo die Menschen sesshaft geworden sind, einfach deshalb, weil es schnell und leicht verfügbar war. Die ersten Reetdächer, das waren ganz einfache Eindachhäuser, wo man das drauf da hat. Und man hat es aber im Mittelalter tatsächlich dann verboten, in den Städten das zu verwenden, weil die Brandgefahr so hoch war. Man hat es dann durch Hartdächer ersetzt, also da kamen dann die Ziegel auf und deswegen hat man es gar nicht mehr gemacht. Und eines der ersten nachgewiesenen Reetdächer überhaupt, das ist wieder in einer Pfahlbau in dem Fall am Bodensee. Das ist so etwa um das Jahr 4000 vor Christus gebaut worden. Und da war das Dach ein leicht aufgebundenes Reet, Schilfgras, das man mit Haselnussstecker als Schachtstangen und eingeweichte Weidenstöcke auf dem Dachstuhl presst hat. Also eine Art der Befestigung, wie man sie traditionell heute immer noch macht. Aber eben im Mittelalter dann tatsächlich nicht mehr in den Städten, eben wegen der hohen Brandgefahr. Was man bei uns viel mehr gemacht hat, das waren dann die Dächer aus Birkenrinde zum Beispiel, die auch sehr wasserabweisend waren. Das Birkenpech verwendet man ja immer noch, um etwas wasserdicht zu machen. Und was man auch verwendet hat, aber nicht außen, sondern also als Außenverkleidung, zwar als Witterungsschutz, aber innen als Verkleidung, das ist die Lärche. Wandvertäfelungen aus Lärche, das ist was ganz Spannendes. Die schirmt nicht nur, die Kälte ab, also das hält sehr stark die Wärme drin, so eine Wandvertäfelung aus Lärche. Man hat neuerdings festgestellt, die schirmt auch hochfrequente Strahlung ab. Also wenn jemand recht empfindlich ist auf Handystrahlung zum Beispiel oder neben einem Funkmasten wohnt und sagt, er kriegt immer Kopfweh, da ist eine Wandvertäfelung aus Lärchenholz total interessant. Da sind sie mich spannenderweise auf einer Messe draufgekommen. Da war eine Holzfirma, die haben dargestellt, wie sie eben schöne Wandvertäfelungen aus Lärchenholz machen. Und der Chef hat immer seine Monteure oder verwollen, die da innen in so einem Showroom praktisch gewerkelt haben, in so einem aufgestellten Lärchenzimmer, und hat dann geschimpft, dass denen hier an ihr Telefon ging. Das hat aber nie geklingelt, weil die da drin schlicht und ergreifend keinen Funk gehabt haben. Also sehr, sehr, sehr interessant. Ja, und in der Baubiologie, da gibt es noch etwas, das unglaublich spannend ist, etwas ganz Kleines, und zwar das Wiedertonmoos. Das Wiedertonmoos, das ist ein kleines Moos, das schaut ein bisschen aus wie so ein Tannenbäumchen nebeneinander.
Ah ja, das kennt man.
Das kennt man, gell? Das wächst relativ früh im Wald und wenn es trocken wird, dann ist bloß noch so ein Stängel und wenn es feucht wird, dann geht es auseinander. Nimmt also sehr, sehr viel Feuchtigkeit auf und dieses Wiedertonmoos und man hat baubiologisch festgestellt, dass es in Fenster- und Türstöcken den Schimmel hemmen kann. Und das ist jetzt interessant, weil man hat nämlich dieses Wiedertonmoos, es gibt viel, aber nicht so viel, dass man alles damit isolieren könnte, sondern man hat speziell damit die Fenster- und Türleibungen ausgestopft, da, wo man gesagt hat, wo der böse Blick reinkommt. Deswegen heißt es nämlich auch wieder Tonmoos, wieder das Tun, und das Tun ist ja das Verhexen. Und man sieht an einem Haus, wenn das innen verhext ist, das ist nämlich ganz einfach. Weißt du an was?
Nein.
Das sieht man daran, dass die Fensterecken schwarz sind. Dann ist da der böse Blick reingekommen. Und im Umkehrschluss, dieses Schwarze, das ist ein Schimmel. Das sind einfach schlicht und ergreifend Schimmelspuren. Mhm. Und wenn jetzt da das Wiedertonmoos drin ist, das ganz viel Feuchtigkeit aufnimmt und noch dazu pilzwidrig ist, dann kann sich da drin weder Feuchtigkeit sammeln, noch kann sich Schimmel bilden. Also geht der böse Blick nicht rein. Und ich habe mich richtig gefreut, wo ich auf der Glendleiten an einem alten Bauernhaus gesehen habe, dass die es wieder hergerichtet haben. Und in der Türleibung war tatsächlich der Wiederton drin.
Mhm. Haben die das möglicherweise auch bei Blockbauten zwischen die einzelnen Balken hergenommen zum Isolieren?
Ja, aber nicht nur das Wiedertonmoos, eben weil das macht keine so großen Kissen. Da hat man andere Moose genommen, überhaupt zum Aufstopfen. Das Wiedertonmoos, eben weil es, man kennt es, aber es ist nicht so viel da. Das haben wir genau nur für die Leibungen genommen.
Sehr interessant. Astrid Süssmund, unsere Kräuterexpertin, ist heute bei uns zu Gast und wir reden darüber, wie die Menschen seit Jahrhunderten bzw. seit Jahrtausenden Pflanzen nutzen. Jetzt ist 10.56 Uhr, 11:04. Wir haben jetzt noch eine Musik und dann haben wir die Nachrichten, den Blick aufs Wetter und auf die Straßen in Bayern. Und dann sind wir wieder da und ich freue mich, wenn Sie noch ein bisschen Zeit haben für uns. Obacht, um 11 Uhr ist ein bayernweiter Probealarm, wenn bei Ihnen das Handy losgeht, wenn die Sirene losgeht, dann erschrecken Sie bitte nicht. Astrid?
Ja, oder auch wenn es bei uns auf einmal im Studio laut wird und wir auf Sendung sind.
Richtig, genau. Nicht erschrecken.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Grüß Gott und habe die Ehre, sagt der Andreas Essner. Ich freue mich sehr, dass wir Sie durch den Vormittag begleiten dürfen. Und passend zum Frühling dreht sich bei uns heute alles um Pflanzen. Im Studio ist unsere Kräuterexpertin Astrid Süssmuth. Liebe Astrid, schön, dass du da bist.
Servus und schön, dass ich da sein darf.
Wir werden erfahren, wie der Mensch über Jahrhunderte und Jahrtausende gewusst hat, Pflanzen zu nutzen. Seit Jahrtausenden nutzt der Mensch die Pflanzen. Ohne Pflanzen hätte der Mensch vielleicht gar nicht überleben können. Wir haben ja über den Gletschermann, über den Ötzi schon gesprochen in der ersten Hälfte der Sendung. Wie er Pflanzen genutzt hat als Kleidung, als Nahrung, als Werkzeuge, als Waffen. Und die Pflanzen werden natürlich auch noch für mehr weitere Dinge genutzt, zum Beispiel als Papier.
Sehr, sehr spannend. Das Papier wird ja heute meistens aus Holzfasern hergestellt. Und bei der Papierherstellung dann tut man die Zellulose vom Lignin, also von dem Holzbestandteil, trennen. Das ist dann dieses holzfreie Papier. Und das konnte man früher natürlich so nicht darstellen. Das älteste Papier, das man kennt, das war der Papyrus, ne, Papier. Und der Papyrus, da nimmt man ganz einfach eigentlich dieses in Streifen geschnittene und dann zu einem Gittner geflochtene Mark von dem Stängel. Das ist noch feucht. Also nicht das Äußere, sondern wirklich nur das Mark innen, die äußere Hülle vom Stängel, tun wir weg.
Also Papyrus ist eine Pflanze.
Papyrus ist eine Pflanze, genau, eine hohe Pflanze, die wächst vor allem im Nildelta, also aus dem antiken Griechenland, aus dem antiken Ägypten kennt man den. Und diese Sumpfpflanze aus dem Nildelta, die schneidet man eben die Stängel auf, tut das Mark raus, tut es zu einem Gitter flechten, das kennt man. Du kennst das vielleicht von deinen Kindern aus dem Kindergarten, wenn man so ein Deckerl macht, mit den Streifen ineinander. Genau. Genauso muss man sich das vorstellen. Dann wird das Ganze gepresst und getrocknet und man hat ein Papier. Kann gewalzt werden, damit es schön gleich ist. Und interessant ist, dass dieses Papyruspapier tatsächlich nicht nur zum Schreiben verwendet wurde. Zum Beispiel die älteste medizinische Schrift, das man kennt, das ist ein Buch, das heißt Papyrus Eber, nach dem Entdecker von dem, das wurde vor 3500 Jahren unter einem Pharao Amose verfasst. Also ganz altes Buch. Und dieses Papyruspapier, das war selber auch ein Heilmittel. Man hat nämlich diese noch feuchten Papierblätter genommen als Auflage, dass man es auf Geschwüre tut, auf Verbrennungen, auf Wunden und als Bandage für eingerichtete Frakturen, also für Knochenbrüche, da wo man einen Gips drum tut, da hat man tatsächlich diese Papyrusstreifen oder Blätter drum gelegt und wartet, dass hart werden. Also sehr interessant. Und der Papyrus, also diese Papyrusstaude, ich selber habe es lange Zeit eigentlich nur aus dem Gartencenter kennt als Zimmerpflanze, die irgendwo im Feichten oder die Feichtstehmurst, die man dann die Katz immer zusammenfrisst und das dann auf dem Teppich speibt. Das ist also so das Schicksal aller Heimpapyrusstauden von Katzenbesitzern wahrscheinlich. Aber ich habe mich sehr gefreut, es gibt in Europa nämlich nur einen einzigen Standort, wo es wächst. Also wie gesagt, in Ägypten ist es heimisch. Und es wächst aber auch in Sizilien und zwar da genau auf der Ziane oder an der Zianequelle bei Syrakus. Und das soll den Hintergrund haben, dass die Nymphe Ziane, die hat den Raub ihrer Freundin Persephone, der Göttin des Frühlings, mit anschauen müssen und ist dann zu Tränen zerflossen. Und daher gibt es die Ziane-Quelle. Passt ganz gut zu unserem Frühling jetzt eigentlich. Ist jetzt aber eine Papierart, das Papyruspapier, wo der Name zwar herkommt, aber was bei uns jetzt gar nicht so verbreitet ist. Bei uns in Europa oder eher in Nordosteuropa, da hat man eher das Birkenpapier gehabt. Und zwar hat man da diese Oberfläche, diese ganz feine weiße Oberfläche von der Birkenrinde genommen. Da kann man tatsächlich auch mit Tinte oder Tusche drauf schreiben und da gab es ganze Bücher daraus und das bekannteste sind die sogenannten Birkenrindentexte oder Birkenrindenurkunden aus Novgorod. Das ist in einem alten Dialekt geschrieben, so 11. bis 15. Jahrhundert und das ist total spannend. Das sind also Schuldbriefe, Bestellungen bei Kaufleuten, es gibt Liebesbriefe drauf. Ist also sehr, sehr interessant eigentlich. Gut, dass sich das erhalten hat, weil diese Birkenrinde, das ist eigentlich ein Papier zum Anzünden. Das brennt nämlich sogar, wenn es nass ist. Also super, das sollte man immer dabei haben, wenn man draußen unterwegs ist, weil da kriegt man wirklich jedes Feuer in Gang mit der Birke. Auch wieder ein praktisches Pflanzenwissen, auch wenn es feucht und nass ist. Birke brennt immer.
Wir schauen jetzt weiter in der Pflanzennutzung zu den Werkzeugen. Die Esche ist ein Holz, das schon lange genutzt wird für Werkzeuge. Bis heute gibt es viele Schaufelstiele aus Esche, weil es ganz besondere Eigenschaften
hat. Das ist interessant. Das Eschenholz ist ein ganz schweres und hartes Holz. Und es hat aber auch sehr günstige Festigkeitseigenschaften, nennt man das. Also es ist zugfest und biegfest. Gegenüber der Eiche, das ist viel härter, das kann man gar nicht biegen. Und es ist viel elastischer. Und die mechanischen Eigenschaften sind damit also auch praktischer. Es bricht einfach nicht so schnell, sondern biegt sich eher. Und je breiter die Jahresringe, so über 1,5 Millimeter, das sind dann die Wassereschen, nennt man das, die haben tatsächlich die beste Holzqualität. Und was man heute noch macht, gibt es also immer noch beim Sportschuster in München zum Kaufen, das sind die Eispickel aus mit einem Eschenstiel. Aha. Und natürlich die Eschenski waren die ersten Ski, die man gehabt hat, die genau. Eben nicht gebrochen sind, sondern die haben eine gewisse Biegung gehabt. Das braucht man bei so 2,10 Meter Latten auch unbedingt. Also wenn man jetzt anschaut, was ich daheim habe von meinem Opa, die Ski, die sind so von 1932 vermutlich und sind 2,10 Meter lang. Ich meine, mein Opa war groß, der war fast 2 Meter selber, aber also damit muss man schon fahren können und das war eben aus Esche.
Und eine längere Zeit hat es Ski mit Eschenkern dann gegeben.
Den Eschenkern, den gibt es immer noch. Ski mit Holzkern, das macht man schon immer noch. Aha. Was heute noch sehr viel gemacht wird, das sind zum Beispiel Stöcke für Schlaginstrumente, die sind immer noch aus Eschenholz. Also ein sehr schönes Holz. Was man aber nicht aus Stiel macht, sind übrigens die Griffe oder ist der Stiel von einer Schneeschaufel. Den macht man aus Bergahorn, weil Bergahorn ist nämlich die Holzart oder das Holz, das auch bei Kälte nicht kalt wird. Die Esche, das wird kalt. Immer so ein Eispickel angelangt, der wird wirklich kühl oder kalt, aber ein Stiel, ein Ahornstiel von der Schneeschaufel nicht. Sehr, sehr spannend. Von der Glorna, von der großen Pflanze zu einer kleinen, da bin ich auch sehr, fand ich auch ganz, ganz spannend, der Waldbärlapp. Der Waldbärlapp, der hat eine besondere Bedeutung als Werkzeug. Und zwar als Werkzeughilfe. Der Waldbärlapp, das ist ja ein kleiner Bärlapp, ist etwa 10, 20 Zentimeter hoch und hat oben einen kleinen Aufsatz, wo Sporen drin sind. Und diese Sporen, die haben eine ganz witzige Eigenschaft, die kleben nicht aneinander und schwimmen auf Wasser auf. Man kann zum Beispiel ein schöner Versuch machen, man taucht seine Hand in diese Bärlappsporen, die gibt es zum Kaufen in der Apotheke zum Beispiel. Man taucht die Hand in Bärlappsporen und tut dann die in Wasser gelangen und dann perlt das Wasser an einem ab. Es bleibt also nichts dran haften. Deswegen gibt es die auch in der Apotheke, die hat man als Wundpuder genommen zum Beispiel. Früher Babypopos und sowas oder auch Wunden eben. Aber man hat es auch als technisches Werkzeug verwendet. Und zwar hat man in Gießereien die Gussformen von Glocken mit diesem Sperrlapppulver ausgepudert, damit eben die Glocken nicht hängen bleiben, sondern dass die nachher gut wieder rausgingen.
Sehr interessant.
Also sehr, sehr praktisch.
Dann schauen wir weiter zum Ilex. Bei uns heißt der Wachslava.
Der Wachslava, genau. es wächst das Leben.
Aha.
Auch eine spannende Sache, wo der Name überhaupt herkommt. Aha. Es wächst das Leben, und zwar kann das Leben nur da sein, wo der Wachslava ist. Und es hat zwei mögliche Deutungshintergründe. Das eine ist, dass ein Haus, gerade bei uns, das braucht einen Kamin. Ohne Kamin geht überhaupt nichts. Und die Schornsteine, die Ofenrohre, die muss man irgendwie sauber bringen. Und der Ilex, die Stechpalme, der Wachslava, der mit seinen stacheligen Blättern, das ist ja eine immergrüne Pflanze, der fürchterlich stachelig ist, so ganz ledrige Blätter mit den Zacken außen, die hat man zu enge Bündel gebunden und hat die genommen, um die Ofenrohre zu putzen. Das war also ähnlich gesehen wie der Schornsteinfeger, ein Glückssymbol früher. Auch mit einem Hintergrund, dass man Weihnachten zu der dunklen Jahreszeit, wo nichts Grünes außer diese paar Immergrünen, wie eben der Ilex, dass man die da besonders anschaut und gerade dieses Glückssymbol, das einem hilft, damit das Haus nicht in Brand gerät, weil wenn das Ofenrohr zu ist, dann kann es nämlich unten brennen, dass man es da nimmt. Und außerdem hat man die Zweige in Hohlräume von irgendwelche Häuserstelle Schupfen gesteckt, damit die Mäuse nicht reinkommen. Also eine Mäuseabwehr auch noch und das hilft einem natürlich dann gut über den Winter zu kommen und überhaupt leben zu können. Also ohne den Ilex kein Leben möglich sozusagen. Deswegen der Wachslava. Weil wir jetzt beim Haus und Hof sind, Möbel braucht man auch unbedingt Pflanzen. Nicht nur, dass man ein schönes Eichengestell aus irgendwas machen kann, wo man dann das Buffet daraus zimmert oder wo man aus Bergahorn eine schöne Eckbank macht und den Tisch dazu. Schaut ja, also finde ich besonders schön aus. Tische macht man übrigens sehr gerne aus Bergahorn. Es heißt unter anderem, dass der Bergahorn bewirkt, dass die Leute miteinander streiten. Deswegen hat man im Wirtshäuser immer Bergahorn-Tische, Tischplatten zumindest hingestellt. Eine Freundin von mir hat gesagt, sie hat das einmal gelesen und nachdem ihre Kinder immer beim Essen streiten, hat sie zu ihrem Mann gesagt, sie braucht jetzt einen neuen Tisch und es hat nicht geholfen.
Nein, wir haben auch eine Ahornplatte.
Hilft auch nicht?
Nein.
Okay. Ja. Aber man kann einen Versuch ist es wert und außerdem ist es auf jeden Fall schön und es hat den Vorteil, in den Ahorn, da zieht die Flüssigkeit nicht so schnell ein. Vielleicht auch ein Hintergrund.
Sehr widerstandsfähig
und man kann es abschruppen. Aber was wir jetzt hätten, was interessant ist, ist das Seegras. Das Seegras, das ist die Zittergrassäcke, heißt das Ganze. Das ist eine Grasart, die wächst vor allem in Buchenwäldern bei uns. Ich finde es wunderschön, Seegras, deshalb, weil es schaut aus, im Sommer, wenn die ein bisschen her ist schon, die wird so ja, 50, 60 Zentimeter hoch. Und der Wind geht, nein, schaut aus, wie wenn Wellen über dem Meer waren. Kann man sie, finde ich, direkt ewig reinschauen und versenken. Und dieses Seegras, daher der Name, das war ein hochgeschätztes Polstermaterial für Stühle, für Polstersessel, aber auch für Matratzen, unbedingt Seegrasmatratzen. Und ich habe tatsächlich als Kind noch so eine dreiteilige Seegrasmatratzen gehabt. Die hat allerdings fürchterlich gestochen, weil da waren dann noch Springfedern drin und irgendwann war das halt so schon zusammendatscht. Aber das Seegras war tatsächlich bis heute wahnsinnig interessant. Und als Polstermaterial hat man das so sehr geschätzt, dass in verschiedene Wälder im Rheintal das Einkommen aus dem Seegras, die als Nebennutzung nur den Ertrag aus der Holzproduktion weit überstiegen hat. Also das finde ich natürlich total interessant. Und gerade in der Weltkriegszeit noch war das ganz, ganz wichtig, weil Fasermaterial war da auch sehr knapp und das Seegras, das ist interessant. Heutzutage ist eher verdrängt in der wirtschaftlichen Bedeutung durch irgendwelche Kunststoffe. Aber gerade Allergiker sind nach wie vor sehr gut beraten damit, tatsächlich Seegrasfüllungen für Polster, Möbel oder für Matratzen zu haben.
Dann gibt's ein Schlafmoos.
Das heißt schon so, gell?
Weil wir gerade bei den Betten sind oder bei den Matratzen.
Hypnum cupressiforme, das Zypressen-Schlafmoos. Das ist ein relativ häufiges Moos und eines der Moose, die man auch relativ gut kennt. Moose sind ziemlich schwierig zu unterscheiden. Also ich habe mindestens 5-mal mein Moosbestimmungsbuch in die eine Ecke und das Buch über die Waldmoose in die andere Ecke geschmissen. Habe es dann wieder rausgeholt und nochmal hinpfeffert. Aber das macht nichts. Das Zypressen-Schlafmoos, das kennt man relativ gut, weil das einfach wie so ein Zypressenzweig ganz typisch ausschaut mit seinen Blättern. Das galt im Mittelalter als gutes Schlafmittel. Hypnum, der Schlaf, sagt schon der botanische Name. Man hat einfach das getrocknete Moos als Kissenfüllung genommen. Und das ist tatsächlich auch, irgendwo hat schon seine Berechtigung, nicht nur, weil es praktisch ist, sondern Moos nimmt ja die Feuchtigkeit auf. Und gerade beim Schlaf schwitzt man ziemlich. Und wenn man weiß, man kennt es aus dem Sommer, wenn man geschwitzt hat im Schlaf und man hat dann feuchte Haare auch noch, man kann nicht mehr schlafen, ist ein schlechter Schlaf. Und bei längeren Haaren zum Beispiel, wenn man da nasse, feuchte Haare hat und man hat die dann irgendwo an der Schulter oder am Hals hinten dran, dann kommt der Zug, dann hat man nur einen steifen Hals. Und das passiert einem mit dem Zypressen-Schlafmoos als Kissenfüllung tatsächlich nicht. Der ist da Kunststoffen weit überlegen, weil die Kunststoffe nehmen so gut wie keine Feuchtigkeit auf. Das Zypressen-Schlafmoos auch. Und ich habe mir das einmal gedacht, das probiere ich jetzt einfach und habe mir so ein Zypressen-Schlafmoos getrocknet und habe es ins Kissen Neido, also unter den Kissenbezug, über das normale Kissen drüber. Das war total nett und schön, nur leider habe ich nicht beachtet, dass mein Kissen Knöpfe zum Zumachen gehabt hat. Und mein Mann hat mich dann sehr geschimpft irgendwann nach ein paar Tagen, weil das Ding ist halt dann doch getrocknet und dann hat man überall Brösel im Bett, aber nicht nur im Bett, sondern es hat überall gekitzelt. Und das sollte man sich gut überlegen, wie man das verwendet.
Jetzt glaube ich, haben wir einen kleinen Aussetzer gehabt in der Sendung. Also du musst mir jetzt nochmal erzählen, wie dein Mann darauf reagiert hat, bitte.
Mein Mann hat unerfreut darauf reagiert, weil das hat sich zerbröselt, ist getrocknet, hat sich zerbröselt und war überall in kleinsten Teilen hinverwurschtelt. In die Haare hat man es abspülen können von der Haut, aber es hat halt überall gekitzelt und hat sich verblasen und war also eine rechte Sauerei.
Wir reden heute darüber, wie die Menschen seit Jahrhunderten und Jahrtausenden das Holz nutzen. Und da sind natürlich auch die Musikinstrumente, die Geigen mit dabei, also die Streichinstrumente, die Zupfinstrumente und die Holzblasinstrumente. Viele Instrumente, die aus Holz gebaut werden, liebe Astrid.
Ja, jetzt gerade die Geigen, da ist natürlich das schönste Holz, dieses leichteste Holz, die Fichte, das ist ein ganz idealer Klang. Holzstamm nennt man das. Der sollte rund sein und ganz gerade im Durchmesser. Mindestens 55 cm, sagt man, wie so ein Kreiszylinder. Und es ist wichtig, dass der auf 5 Meter Länge ungefähr keine Astnarben oder Verletzungen hat, dass er ganz, ganz glatt ist. Und er sollte ganz gleichmäßige Jahresringe haben. Das ist auch wichtig. Also für Geigen um die 2 mm, für Cello darf es noch 4 mm sein. Und er soll möglichst wenig Spätholz haben. Das ist dieses dunkle Holz, das am Ende von einem Jahr gebildet wird. Wenn wenig gebildet wird, heißt, dass es ins spätere Jahr eher kalt hinausgeht. Wenn es im Herbst nur sehr warm ist, dann bildet er eben sehr viel von dem dunklen Holz. Das ist wieder gar nicht gut.
Das heißt eher Fichtenholz aus höheren Lagen, wo der Winter früher kommt?
Genau, aus höheren Lagen. Damit kommt das beste Klangholz tatsächlich aus Gebirgswäldern von Zentral- und Westeuropa, weil da nämlich die Vegetationszeit eben die niederen Temperaturen hat und nur 3 bis 5 Monate ungefähr ist. Das macht ganz schmale Jahresringe. Und das ist auch der Grund, warum es eben in Mittenwald, wo es doch relativ kühl ist, diesen Geigenbau gibt, weil eben da ein sehr gutes Holz verfüglich war. Mhm. Und was man im Mittenwald interessanterweise auch findet, das ist ganz viel wilde Birne. Die Wildbirne, ein sehr seltener kleiner Baum, die hat man für Intarsien dann genommen, für die Instrumente. Finde ich also auch ganz, ganz schön. Naja, und das Fichtenholz, das ist eben ganz weich und lässt sich sehr gut in Schwingung halten, aber das kann eben den Ton nicht lang halten. Das ist ein gutes Klangholz eben für Streich- und Tasteninstrumente und man nimmt es als Resonanzdecke von Saiteninstrumente, also für Geigen und Bratschen und Cellos. Und bei Klaviere, da nimmt man es für die Klangböden. Ganz einfach. Eine spannende Pflanze als Musikinstrument die ich einmal entdeckt habe. Das ist die Erzengelwurz. Ein Blasinstrument, das sich ungefähr im Tonumfang anhört wie der mittlere Bereich von einer Klarinette. Das ist ja dein Spezialgebiet eigentlich.
Also mit der Erzengelwurz habe ich jetzt noch nie gespielt.
Hast du nie gespielt? Das Instrument, das heißt Fatnu. Das heißt ja. Fatnu, wenn es fertig ist. Es wird aus dem grünen Stängel von dieser Erzengelwurz hergestellt. Kunst nicht kennen, wir haben ja bei uns die Waldengelwurz und nicht die Erzengelwurz. Nicht? Und das wird das ist das einzige Melodieinstrument der Samen. Das ist dieses Volk, das im Norden Skandinaviens lebt. Allerdings die Lebensdauer ist kurz von dem Instrument, nur etwa 3 bis 4 Tage. Und um das Instrument zu machen, da nimmt man ein 15 bis 30 Zentimeter langes markhaltiges Stängelstück von der Erzengelwurz. Dann grabt man 3 bis 6 Fingerlöcher rein. Und oben soll die Stängelverdickung sei, unten bleibt es offen und dann bläst man gegen die Wuchsrichtung, also von oben nach unten praktisch und in die Anblasöffnung, das ist so ein Längsschnitt ab dem Knoten und dann hat man da einen wunderbaren, ganz weichen Klang. Muss also sehr schön klingen. Ich habe nur die Beschreibung leider gelesen und das nie gehört. Was ich allerdings sofort hören würde als Blasinstrument, ist ein Hollerpfeiferl.
Ja.
Kannst du das auch machen?
Nein.
Das ist sehr, sehr schade. Ich habe mir als Kind ein paar Mal im Finger geschnitten und überlasse es inzwischen die Kunst der Hollerpfeiferl-Schnitzerei meinem Mann. Der ist da geschickter. Man nimmt einen astlosen Zweig, so 15 cm von einem Holler, den tut man aushöhlen, da ist ja auch innen ein Mark drin. Ja. Dann nimmt man so ein Steckerl oder einen Nagel, dann entrindet man es und 2 cm unter dem oberen Rand macht man eine Kerbe fürs Luftloch und unten tut man ein halbiertes Holzstückerl einsetzen und auf der anderen Seite mit dem Ganzen verschließen und dann kann man da durchblasen.
Interessant, habe ich noch nie ausprobiert.
Dann pfeift es. Was man aber aus dem Holler auch machen kann, man nimmt so ein gerade Steckerl und tut das aufschneiden und in 2 Hälften spalten, dann kratzt man das Mark raus und kann ein Segel draufsetzen und das schwimmt dann richtig schön.
Ja, das ist nett.
Also Spielzeuge aus Pflanzen sind auch was Feines übrigens. Die Erbsen kann man da auch nehmen. Kennst du den Erbsengeist?
Erbsengeist, nein, habe ich nicht gehört.
Ja, das ist was Tolles. Und zwar tut man ein Glasel mit Erbsen füllen und dann tut man ein bisschen Wasser rein und dann tut man das Ganze auf so einen Blechdeckel stellen und ein Glas drunter. Und das versteckt man dann. Und irgendwann springen die nämlich raus.
Ach was.
Man macht bung, 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 bung auf dem Deckel. Das ist sehr, sehr lustig. Kann man leider erschrecken und kann man sich aber auch als Kind einen ziemlichen Verdruss einhandeln, wenn man das macht und mehrere versteckt irgendwo und dann auch nicht mehr so genau weiß, wo die überall waren.
Ein beliebtes Kinderspielzeug sind natürlich auch die Kletten.
Au ja.
Die man fast nicht mehr aus die Haare rausbringt.
Nein. Da gibt es die große Klette, es gibt die kleine Klette. Man kann aber auch eine Nelkenwurz nehmen. Und wenn man gar nichts anderes hat, kann man auch die Kletten von einem Odermännig oder einer Nelkenwurz verwenden. Ja, oder vom Waldmeister. Und das Schönste ist aber die große Klette, weil die hat richtige Bällchen. Diese Bällchen, diese Klettenbällchen, die haben einen Durchmesser von so 2 cm. Und da kann man tatsächlich ein Wurfspiel draus machen. Man nimmt einfach ein Stück Wollstoff und eine Scheibe draufmalen mit Ringe und dann wirft man drauf. Da kann man Meisterschaften ausfechten damit. Und wenn der verloren hat, was das man mit dem macht?
Na,
da schmeißt man dann die übrigen drauf. Nein, das ist besser, das macht man natürlich nicht. Das kriegt nur die Schwester ab.
Das ist ja Wahnsinn, wie sich die festkletten. Also die haben eine unglaubliche Haftkraft.
Das ist auch total interessant und da sind wir wieder bei der Technik. Das ist der Fachbereich der Bionik, nennt sich das. Da schaut man, was die Natur macht und versucht es umzusetzen. Und tatsächlich der Klettverschluss kommt eben von der Klette, die sich irgendwo einhängt und dann richtig schön zubleibt. Also eine faszinierende Sache.
Wie hat der Mensch im Laufe der Jahrhunderte und im Laufe der Jahrtausende Pflanzen für sein Leben genutzt? Wir haben viele, viele Beispiele erfahren. Es ist ein großes Thema. Alles kann man natürlich gar nicht behandeln in 2 Stunden. Aber es ist immer interessant, wenn man sich darüber Gedanken macht. Und wir haben es ja beim Ötzi schon gehört, am Anfang der Sendung, beim Mann im ewigen Eis in den Ötztaler Alpen, der vor gut 5000 Jahren dort vereist worden ist. Er hat einen Grasmantel getragen und die Pflanzen in der Kleidung spielen seit Jahrtausenden eine Rolle, und zwar bis heute.
Ja, ja, klar. Vor allem die Baumwolle. Also das ist der, die Haupttextilien, die wir haben, sind aus Baumwolle. Sehr angesagt ist übrigens gerade Kleidung aus Pappelflaum. Da habe ich gerade auf Social Media einiges gesehen.
Aus Pappelflaum?
Aus Pappelflaum. Außerordentlich feine Fasern, große Hohlräume, extrem leicht, reguliert die Feuchtigkeit, saugt Feuchtigkeit aus der Luft und hypoallergen, sehr empfohlen auch für Allergiker, kann man viel Geld damit verdienen.
Und was ist Pappelflaum?
Das ist der Flaum, also der Samenstand von der Schwarzpappel. Der Schwarzpappel ist ein heimischer Baum, gibt es leider gar nicht mehr sehr viele. Der wächst auch ein bisschen im feuchten Gebiet. Der ist bei uns tatsächlich so selten geworden, dass es nur noch einige tausend echte Schwarzpappeln gibt, wobei wir alle Pappeln so einen Flaum machen. Ihr verwendet den ganz gern, den Pappelflaum, jetzt nicht von der Schwarzpappel, weil die eben selten ist, sondern von jeder Pappel, Zitterpappel, Hybridpappeln, die man findet, die kann man nehmen und Schuhe damit ausstopfen, wenn es irgendwo drücken. Wenn irgendwo in der Sohle eine Unebenheit drin ist, kann man die verwenden, diesen Pappelflaum. Oder wenn man merkt, man bekommt eine Wasserblase, irgendwas auszupolstern, sehr, sehr angenehm. Also die Schwarzpappel, der Pappelflaum, wird dann eben genauso versponnen wie Baumwolle. Und was man natürlich als Klassiker verwendet, das ist der Lein.
Ja.
Der echte Lein. Leinen ist, gehört zu den edelsten Stoffen überhaupt, hat auch wieder eine große Renaissance, weil er einfach sehr angenehm, sehr kühlend, auch mit für Leute gerade, die Hautprobleme haben, weil es überhaupt nicht juckt und einfach schön zu tragen ist. Nachteil ist, er ist wahnsinnig teuer.
Er ist wahnsinnig teuer. Man glaubt gar nicht, wie viel Flachs bzw. Lein in früheren Jahrhunderten in Bayern angebaut worden ist, und zwar bis in die Alpentäler. Ist dann verdrängt worden durch die Textilindustrie, durch die Baumwolle aus Übersee. Aber früher, vor 150, 200 Jahren, war die Eigenproduktion von Lein ganz normal.
Es war vollkommen normal, und man hat ja nicht umsonst gesagt, eine Fahrt ins Blaue, das geht dahin, wo der Lein wächst. Also alles war eigentlich draußen blau, was man sich eigentlich einmal vorstellen. Da gibt es auch so viele wunderbare Sagen und Geschichten drüber, dass auf einmal zum Beispiel im Gurgeltal, da kommen die wilden Fräulein und deren nackig den Lein säen, weil deswegen wächst der bei denen so gut, hat es geheißen. Oder ganz, ganz wilde Geschichten gibt es um den Lein, tolle Sachen. Aber was man auch wie Lein genommen hat, was auch wieder eine Renaissance ein bisschen hat, vielleicht auch ein kleiner Hype, darf man sagen, das ist die Brennnessel. Also auch Brennnessel kann man ähnlich wie Lein verspinnen. Das ist ja ganz eine hohe Staude auch, die Brennnessel, kann bis zu 1,50 Meter hoch werden und hat eben auch diese Fasern drin. Dort man ähnlich brechen, rösten, verspinnen, ist eine sehr angenehme Faser. Eigentlich juckt es nicht, wenn man es in der Hand hält. Ja. Ist gerade, wenn jemand eine sehr empfindliche Haut hat, ist es angenehm, weil das eben den Juckreiz tatsächlich auch als Faser noch mildert. Also ganz spannend. Und da gibt es sogar ein Märchen drüber. Das ist dann nämlich die wilden Späne. Die wilden Schwäne, wo die Schwester Hemdchen gegen den Zauber, man sagt ja immer, die Brennnessel ist eine Pflanze, die gegen jeden Zauber wirkt, weil wenn jemand meint, er ist jetzt hier verzaubert und wird wahnsinnig, einmal mit Brennnessel drüber gerieben, der wird wieder normal, ne? Gegen den Zauber wirft sie eben die Hemdchen aus Brennnesseln drüber. Und nur dem jüngsten Bruder, dem kann sie halt das nicht ganz fertig machen, sondern da fehlt ein Ärmel, und deswegen behält der eben seinen Schwanenflügel. Oh. Dann zum Schluss noch. Von der Brennnessel noch für ganz, weil wir es vorher auch schon gehabt haben, als das Moos ist auch wichtig, als Höscheneinlage für die Allerkleinsten, für Windeln. Man hat früher die Windeln tatsächlich mit Moos ausgestopft, antibakteriell, desinfizierend, saugt viel auf. Eine wunderbare Geschichte eigentlich.
Juckt wahrscheinlich ein bisschen.
Wenn man es frisch nimmt, nicht. Man soll es nur nicht getrocknet nehmen. Oder man tut einen Zellulose-Vlies drüber. Aber ansonsten hast du natürlich recht, man sollte das nicht verkrümelig machen. Das war natürlich nichts. Ja, und Schuhe kann man selber nicht machen aus Leder, aber Strohschuhe könnte man zum Beispiel schon machen. Aus geflochtenem Stroh. Und das hat man bis vor 50 Jahren zum Beispiel im Schwarzwald immer noch getragen. Mhm. Diese Hausbatschen aus Stroh.
Und da gibt es ja immer noch die, wie heißen die, Espadrillos.
Die Espadrillos, die sind ganz, ganz wichtig. Und ich finde es also sehr spannend, wie die geflochten sind. Und was ich zufällig gerade vor kurzer Zeit erst gelesen habe, sie hinterlassen nämlich wenig Spuren, die Espadrillos. Und Resistance-Kämpfer, die Leute von Frankreich, vom besetzten Frankreich nach Spanien über die Pyrenäen gebracht haben, die hatten immer Espadrillos an, wenn sie über die Berge gegangen sind, damit man sie nicht verfolgen konnte.
Das ist ja erstaunlich, was die aushalten. Also die haben ja eine Strohsohle.
Die haben eine Strohsohle und halten aber einiges aus. Ich weiß aber, als Teenager habe ich die sehr gern angehabt. Da war das irgendwie so in.
Da war das in, genau.
Da war das total in, aber die haben sich dann durchgelatscht und dann ist man irgendwie an den Strohdinger hängen geblieben und ist furchtbar gestolpert. Und es hat schon auch seine Eigenheiten gehabt. Mhm.
Natürlich werden Pflanzen auch seit Jahrhunderten zum Färben von Textilien verwendet oder zur Gewinnung von Farben.
Zur Gewinnung von Farben natürlich. Die Färberkamille zum Beispiel macht ein ganz, ganz wunderbares Gelb. Ist klar, Pflanzenfarben enthalten Substanzen wie Anthocyane, das färbt rot, eben die Xanthophylle mit Gelb, Carotinoide, die eben die rote Farbe haben. Aber Gelb gibt es eigentlich ganz häufig. Und wie gesagt, diese Färberkamille ist da was ganz Spannendes, ein wirklich lichtechter Farbstoff. Und was archäologisch spannend ist, dass die Färberkamille immer noch Plätze anzeigt, wo ganz frühe Siedlungen waren im Mittelalter. Da wächst die immer noch. Die kommt natürlich bei uns nicht vor. Sie wurde angebaut. Und da, wo die immer noch ist, da hat man im Mittelalter einfach gewohnt und Sachen zum Färben gebraucht.
Heute ist der 12. März. Es ist im Heiligen Kalender der Tag des Heiligen Gregor. Und da gibt es eine Bauernregel.
Weht am Gregoriustag der Wind, noch 40 Tage windig sind. Weht heute nicht, also können wir es nicht brauchen, gerade unbedingt. Dann schauen wir nach Frankreich, die haben nämlich immer so schöne Regeln, die gefallen mir noch viel, viel besser. Mhm. Und da heißt es, à Saint-Grégoire, l'ortise réveille, et pique le corps, mais l'âme s'en veille. Das heißt auf gut Deutsch, Gregoriustag, da erholt sich die Brennnessel wieder. Sie sticht zwar den Körper, aber sie weckt die Seele. Und das finde ich schön, weil jetzt kommen langsam tatsächlich die ersten Brennnesseln raus und da kann man sich ein Brennnesselpesto machen und Brennnesselmauserl im Pfannkuchenteig ausbacken und ein Brennnesselsalat und
ja, wenn jetzt die Brennnessel im Salat drin ist, also Entschuldigung, wenn ich so einfach so dumm frage auf Bayerisch gesagt, kann man die schon essen?
Die kann man schon essen. Das Beste ist, nur wenn man es zuerst in der Küche durchnimmt und ein bisschen so hin und her schrubbelt, damit die Brennhärchen abbrechen. Ja. Weil sonst geht es einem wie meinem Mann und dem, der das gemacht hat, dann so wie mir. Aber das von der Brennnessel und wie das so war, das kann ich auch beim nächsten Mal verzeihen, weil am 22. April, da sehen wir uns nämlich wieder zu den Wildkräuterlieblingen und da kehrt auf jeden Fall die Brennnessel dazu.
Ich probiere es aus bis dahin.
Auwe, dann bin ich wieder schuld.